Willkommen zur 197. Ausgabe von Europe Calling. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und ganz besonders begrüße ich aber hier unsere Gäste, die ihr schon seht und die ich gleich dann noch genauer vorstelle. Einen großen Dank an dieser Stelle auch an Michael Ploss und sein Team, von denen die Initiative für dieses Sommerspezial kam. Ich wollte eigentlich schon in die Sommerpause gehen mit Europe Calling, aber das war einfach zu überzeugend, diese wunderbaren Menschen hier zusammenzubekommen. Also ein kleines Sommerspezial. Und bevor es losgeht, kurz ein paar Hausmitteilungen. Auf der eingeblendeten Folie seht ihr, wenn ich sie eingeblendet bekomme, seht ihr kurz, wie es heute abläuft. Wir haben eine Stunde Zeit, deswegen machen wir 5 kurze Inputs zu Beginn von Jan-Philipp Albrecht, Präsident der Heinrich-Böll-Stiftung und früher mal Europaabgeordneter Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaft in Berlin, Klimaökonomin Helena Marschall von Fridays for Future, Delara Burkhardt, Europaabgeordnete für die SPD und Michael Bloss, Europaabgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen. Und dann ein großer Block mit Zeit für euren Fragen. Wie immer bei Europe Calling könnt ihr die Fragen schriftlich stellen. Und vielleicht haben wir am Ende auch ein bisschen Zeit für mündlich. Für die schriftlichen Fragen könnt ihr rechts den QR-Code stellen oder geht gleich auf den Link, den ich euch im Chat poste. Dann kommt ihr auf Slido und da stellt gerne eure Fragen. Bewertet die der anderen, dass wir bei 1500 Anmeldungen, die wir haben, auch eine schöne Reihenfolge reinbekommen mit den Fragen, die euch besonders interessieren. Und ganz wichtig, bitte stellt eure Fragen nicht anonym, sondern gebt einfach einen Namen an. Wenn es schon nicht euer eigener ist, dann muss ich mir nämlich keinen ausdenken. Das ist einfach viel netter. Europe Calling wird auch wie immer aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast online gestellt. Beachtet das einfach, wenn ihr eure Fragen stellt. Und weil ihr ja nicht von mir hören wollt, sondern von unseren wunderbaren Gästen, übergebe ich direkt an Jan-Philipp Albrecht. Jan, schön, dass du dabei bist. Du hast das Wort.
Ja, vielen Dank, Maximilian. Vielen Dank an Europe Calling, dass ihr die heutige Session organisiert und auch ganz generell, dass ihr das hier auf die Beine stellt. Es ist ein interessanter Moment, unmittelbar nach den Wahlen zum Europäischen Parlament, zum 10. Europäischen Parlament und auch unmittelbar vor der Wahl einer neuen EU-Kommission. Die Situation nach den Wahlen stellt sich so dar, dass ist jetzt mittlerweile bekannt, dass das Europäische Parlament so viele rechtsradikale, rechtsextreme Kräfte enthält wie noch nie seit seiner Direktwahl 1979, dass es sich insgesamt auch nach rechts verschoben hat. Das ist zunächst einmal kein gutes Zeichen für das Klima, denn diese Kräfte, viele von ihnen, lehnen sehr ambitionierten Klimaschutz ab oder leugnen gar die Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen, wenn es ganz extrem wird. Und wir erleben ja jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch einen enormen Gegenwind gesellschaftlich gegen Klimaschutzambitionen aufgrund von ganz unterschiedlichen Reaktionsmustern. Eines davon ist sicherlich, dass immer wieder die Wettbewerbsfähigkeit im Raum steht, die sozusagen aus der Argumentationsmustern der politischen Rechten dadurch gefährdet ist, dass man zu viel Klimaschutz macht, was natürlich nicht unbedingt dem entspricht, was wir sozusagen als klimaschutzaffine Menschen als die Lösung empfinden. Denn Wettbewerbsfähigkeit wird in den kommenden Jahren ganz maßgeblich daran hängen, ob man sich für die Klimakrise gewappnet aufstellt und sozusagen für Zukunftstechnologien aufstellt. Aber das ist ein Narrativ. Das andere Narrativ ist, dass sozusagen die sozialen Belastungen und Verwerfungen in der Gesellschaft auch aufgrund von Transformationsprozessen, von Strukturveränderungen die Gesellschaft überfordern oder zu wenig sozusagen soziale Aspekte beeinträchtigt wird oder mit einbezogen werden. Das ist natürlich nicht unbedingt immer nur eine Kritik, die von rechts kommt, sondern eine, die in der Gesellschaft aus guten Gründen auch weit verbreitet ist. Gleichzeitig muss man eben sagen, dass das auch eine Diskussion ist, die in jüngster Zeit ja auch sehr stark in den Staaten in der Europäischen Union angekommen ist. Und es gibt ja auch entsprechende Debatten darüber. Das heißt also, hier wird es zwei Herausforderungen geben. Das eine ist sozusagen diesen Reaktionsblock, der sich da bildet, gegen ambitionierten Klimaschutz in Schach zu halten, beziehungsweise Mehrheiten dagegen zu organisieren. Und das andere ist eben auch zur Mobilisierung der eigenen Mehrheiten für Klimaschutzmaßnahmen, insbesondere die soziale Komponente von Klimaschutzmaßnahmen zu stärken. Vor allen Dingen, wenn es jetzt in den kommenden Jahren dann zu höheren Bepreisungsmomenten kommt, CO2-Preise und so weiter. Und das wird nicht so einfach sein, denn die Mehrheiten im Europäischen Parlament dafür sind fragil. Es wird immer einfacher sein, für konservative oder rechte Kräfte im Europäischen Parlament eine sogenannte Nein-Mehrheit zu organisieren, weil man sozusagen diejenigen, die sowieso gegen alles sind oder auch gegen Europa, gleich mit in der Tasche hat, die eben eine ganz gewichtige Kraft mittlerweile sind. Und jetzt wird es sozusagen darauf ankommen, ob es eine stabile Vereinbarung in dieser neu entstehenden Koalition, einer neuen Kommission, wenn sie denn gewählt wird, wir alle sollten darauf hoffen, weil alles andere ziemlich schlechtere Alternativen sein werden, aber dass diese Konstellation verlässlich miteinander vereinbart, was sie denn in Angriff nehmen will und dann auch in der Lage sein wird, die Mehrheiten jeweils in den Abstimmungen dafür auch verlässlich darzustellen. Akteure wie zum Beispiel Manfred Weber, dem Vorsitzenden der größten Fraktion, der EVP-Fraktion, haben schon vor der Wahl sehr deutlich gemacht, immer wieder, auch schon in der Vergangenheit, dass sie kein Problem damit haben, im Zweifel solche Sachen schnell wieder in Frage zu stellen oder eben auch mit extremen Kräften sogenannte Nein-Mehrheiten zu organisieren. Und der wird geneigt sein, das zu tun. Das heißt also, da wird es auch auf öffentlichen Druck ankommen, diese Koalition zusammenzuhalten und darauf, dass es eben solchen Kräften nicht durchgehen gelassen wird, sozusagen, dass sie ständig dann irrlichtern oder blinken in Richtung von Kräften wie Meloni oder gar weiter radikaleren Kräften. Soweit von mir.
Da war ich gar nicht so schnell vorbereitet, sogar noch perfekt in der Zeit. Danke dir, Jan, für diesen Einstieg. Und du hast die klimapolitischen Herausforderungen angesprochen. Und das ist die perfekte Überleitung zu Professorin Claudia Kempfert, Klimaökonomin, Energieexpertin, und die uns jetzt in ihren 5 Minuten, denke ich, was dazu sagen wird, was die großen Herausforderungen sind und was wir eigentlich wirklich jetzt brauchen in den nächsten 5 Jahren dieser europäischen Legislatur. Liebe Claudia Kempfert, schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Maximilian. Auch vielen Dank an Europe Calling, dass ich heute dabei sein darf. Ich habe 3 kurze Punkte. Das passt wirklich sehr gut zu dem, was eben gesagt wurde in Ergänzung zu den Zeiten, in denen wir sind. In den multiplen Krisen kommt jetzt dieser massive Rechtsruck dazu. Und die 3 Punkte, die ich gerne machen wollte, war erstens, dass wir alles dran setzen müssen, dass der EU Green Deal fortgeführt wird. Ob er so heißt oder ob er dann irgendwie Green Industrial Deal heißt oder wie auch immer, das wird man ja sehen. Aber es ist total wichtig, dass er fortgeführt wird. Denn wir stehen ja erst am Anfang. Europa soll ja zum ersten klimaneutralen Kontinent werden, das im Jahr 2050, und die Emissionen müssen rasch runter. Und im Vergleich jetzt zu 1990 geht es ja um -55% bis 2030. Und diese zahlreichen Gesetzespakete, die man ja da auf den Weg gebracht hat, die müssen auch fortgeführt werden, damit wir das überhaupt schaffen, weil sonst werden die Klimaziele nicht erreichbar sein. Und dass das wichtig ist, zeigen ja eben auch wirklich zahlreiche Studien, dass Europa hier einen Unterschied macht. Jetzt nicht nur politisch in der Welt, wo wir diesen Rechtsruck erleben. Und ich denke, da auch Europa eine zentrale Rolle zukommen wird in der Zukunft für eine Demokratie und auch für mehr Klimaschutz in der Welt einzutreten. Dass das einen Unterschied macht, zeigen Studien. Denn ohne Europa, ohne das, was ja bisher schon gemacht wurde, da gibt es ja diese Übersicht von Climate Action Tracker, die dargelegt haben, dass der Green Deal, dieser Fortschritt, den wir da schon erreicht haben, dazu geführt hat, dass es in der Welt eben nicht der globale Oberflächentemperaturanstieg eben nicht so schnell und massiv auftritt, als wenn wir das nicht gemacht hätten. Und daran erkennt man schon auch einen Unterschied. Und wenn wir jetzt einen Rollback hätten, dann würden wir deutlich in höhere globale Treibhausgas- und globale Erwärmungsszenarien hineinkommen, in die wir ja nicht hinein wollen. Wir wollen ja ja eigentlich unter 1,5 Grad bleiben. Wird schwer zu erreichen sein, aber dennoch haben wir dieses Ziel. Und alles, was wir tun können, um die Emissionen einzudämmen, ist total wichtig. Und deswegen ist es auch, weil wir sehen, dass die ganzen Extremereignisse, auch Wetterextremereignisse, immer weiter zunehmen, sollte das uns alarmieren und immer mehr tun, als dass wir hier zurückgehen. Das heißt, der erste Punkt ist sehr wichtig. Der Green Deal muss fortgeführt werden. Wir sehen die ganzen Extremereignisse in der Welt und da ist sehr wichtig, dass wir da auch in Europa einen Unterschied machen und hier unsere Hausaufgaben machen. Der zweite Punkt, der baut darauf auf, dass der klimapolitische Rollback verhindert werden muss. Ich denke, ich habe es eben schon gesagt, durch diese Entwicklungen, die wir jetzt weltweit haben, ist es zentral, dass es zumindest eine Institution gibt, einen festen Anker in der Welt. Das muss Europa werden, die für Klimaschutz eintreten und da auf jeden Fall nicht zurückabwickeln, sondern dass es vorwärts geht. Wir wissen ja, dass im Green Deal noch einiges offen ist, aber zumindest sind einige Dinge auf den Weg gebracht worden, die man auch nicht rückabwickeln kann. Aber es gibt Revisionsklauseln und da wäre es wichtig, dass man da nicht den Fuß auf die Bremse nimmt und das dafür nutzt, diese Revisionsklauseln, um Dinge wieder abzuschwächen. Also Stichwort Verbrenner aus, dass da schon irgendwie angekündigt wurde, das wieder zu verändern. Das sollte man nicht tun. Auch beim europäischen Emissionsrechtehandel gibt es da Revisionsklauseln. Beim CBAM, beim Grenzausgleichsmechanismus, aber auch beim Klimasozialfonds. Das sind ja auch gute Regelungen, dass man Revisionen macht, aber es sollte nicht dafür missbraucht werden, dass man zurückgeht zu den eigentlichen Klimazielen und den Emissionsminderungszielen, die wir eigentlich brauchen. So, das ist, finde ich, sehr wichtig, dass man diese Revision auch der Fit for 55-Gesetze nicht dafür nutzt, dass Klimaschutz eingedämmt wird. Im Gegenteil, es sollte verbessert werden und mehr gemacht werden und das in die richtige Richtung. Und die nicht abgeschlossenen Rechtsvorhaben, die ja im Green Deal noch offen sind, das betraf ja sowas wie, ich glaube, auch diese Ewigkeitschemikalien oder auch die Energiebesteuerung, ewiges Thema an der Stelle, Ökodesign-Richtlinie. Einige Punkte, die noch offen sind, da sollte man vorwärts gehen und nicht zurück. Das wäre mein zweiter Punkt. Und der dritte Punkt ist für mich ein sehr wichtiger und auch zentraler, weil ich denke, ein Grund, warum wir diesen Rechtsruck auch überall erleben, ist, dass es hier um soziale Gerechtigkeit gehen muss. Und soziale Gerechtigkeit ist der Schlüssel für eine bessere Klimapolitik. Wir haben eine gewisse soziale Ignoranz der Klimapolitik, aber auch in anderen Feldern, wenn man sieht, was aktuell beschlossen wird, dass immer sofort bei den Ärmsten der Armen angesetzt wird, aber nie bei denen, die eigentlich die Verursacher sind von Klimaschäden. Das sind globale fossile Unternehmen, das sind aber auch reiche Haushalte, wo man problemlos beispielsweise auch eine Vermögenssteuer ansetzen könnte, das auch dieses Geld dann nutzen für mehr bessere Klimapolitik und vor allen Dingen auch die soziale Gerechtigkeit stärken, sei es, dass man eine Energiesteuerreform hat an der Stelle oder auch Geld rückerstattet durch ein Klimageld und Möglichkeiten schafft, den ÖPNV zu verbessern oder billiger zu machen, 9-Euro-Ticket für immer, solche Dinge wirklich voranbringen, um soziale Gerechtigkeit zu stärken. Das wäre mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Danke.
Ganz lieben Dank. Und das ist auch eine wunderbare Überleitung. Erstmal glaube ich, dieser Gerechtigkeitspunkt ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig. Den will ich nochmal unterstreichen, wie wichtig das ist, dass wir dieses nach unten treten, wirklich aufhören und nach oben schauen. Und die Überleitung passt jetzt nicht mehr, aber zu Helena Marschall von Fridays for Future Deutschland. Denn was Claudia Kempfert, der gesagt hat, dass dieser Green Deal schon einiges erreicht hat, sicher noch nicht genug, aber es hat eine Auswirkung gehabt und dass es diesen Green Deal eben gibt, das liegt auch daran, dass vor 5 Jahren viele, viele junge Menschen auf die Straße gegangen sind, bei Fridays for Future und anderen, viele Hunderttausende, Millionen, wenn man es wahrscheinlich alles zusammenzählt, und wirklich für das Klima auf die Straße gegangen sind und dann auch zu dieser Europawahl 2019 geführt haben. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass Helena, du heute dabei bist, mit dem Blick aus der Klimabewegung, Blick auf die Zivilgesellschaft, was die nächsten 5 Jahre ansteht. Helena, schön, dass du dabei bist.
Hi, schön, dass ich dabei sein kann. Ich würde eigentlich auch genau gerne dort anfangen, vielleicht um diesen Backlash-Moment, den wir ja schon diskursiv zumindest erleben gerade,
wo Klima plötzlich wieder in Frage gestellt wird, wo wir auch massive Lobby-Einflüsse sehen, wo Klimaschutz als populistisch aufgeladen wird. Wir sehen gerade diesen diskursiven Backlash, und den gibt es aber auch nur, weil wir die letzten 5 Jahre so erfolgreich waren. Und das in aller Klarheit. Wir haben quasi mit dem Momentum der Veränderung alle GegnerInnen auch überrollt. Und die haben sich jetzt in den letzten 2 Jahren wieder aufgerappelt und formiert und sind jetzt am Start, sich gegen Klimaschutz zu stellen. Und das ist vielleicht teilweise überraschend für Menschen, die es anders erwartet haben. Das ist natürlich auch anstrengend, weil wir plötzlich es mit viel härterem Gegenwind zu tun haben, wenn wir Klimaschutz umsetzen wollen. Aber das ist einfach Ergebnis von einem massiven Erfolg. Wir haben Klimapolitik, die in der EU sehr erfolgreich in den letzten 5 Jahren gemacht wurde, die jetzt halt anfängt zu wirken. Und jetzt geht es halt in den Umsetzungskampf drumherum. Und ich glaube, so ein bisschen darum, eine Erwartungshaltung auch für die nächsten 5 Jahre aufzumachen, hört sich vielleicht nicht an wie die beste News. Ich glaube einfach, es wird hart und es wird hart bleiben. Und das ist aber auch hart, weil wir eben schon relativ weit gekommen sind. Überhaupt noch nicht weit genug. Wir sind nicht in Line with 1.5. Aber die Klimapolitik der EU in den letzten 5 Jahren hat den Erwärmungspfad der EU über 1 Grad verbessert. Das ist massiv viel. Und das heißt, dass quasi dieser Backlash ist da, weil es natürlich an manchen Stellen an die Substanz geht. Es ist eine fossile Wirtschaft, die sich komplett transformieren muss. Wir können keine Kohle mehr abbauen, wir können kein Öl mehr pumpen, wir können auch perspektivisch, obwohl sie es gerade sehr hart probieren in der Gaslobby, kein Gas mehr verbrennen in Europa. Und dass das manche Leute blöd finden, vielleicht auch die in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten massiv davon aus diesen Industrien und aus diesen Aktivitäten profitiert haben, ist vielleicht gar nicht so überraschend. Und dass Menschen politisches Erfolg daraus schlagen, das aufzuladen und Leuten populistisch Angst zu machen, ist unverantwortungsvoll, aber ist real und das passiert. Und ich glaube, das so ein bisschen als Umgang, um einen Umgang damit zu finden, auch für uns als Zivilgesellschaft. Wir sind natürlich weiterhin am Start. Wir machen Protest. Wir sind als junge Leute am Start. Auch wieder vor dieser Europawahl waren wir in Deutschland über 100 Städten auf die Straße, haben unsere Erwartungen klar gemacht, haben genau das gesagt. Das Green New Deal muss fortgeführt werden, muss verstärkt werden. Wir müssen allein, um unsere Klimaziele 2030 einzuhalten, eigentlich noch viel mehr machen. Die Investitionen in den Also die Klimainvestitionen müssen sich eigentlich mehr als verdoppeln, allein um die Klimaziele, wie sie jetzt sind, 2030 einzuhalten. Und eigentlich müssen diese Klimaziele, zumindest die späteren, auch noch ambitionierter gestaltet werden. Soweit dazu. Aber das vielleicht so zur Einordnung und dann auch noch was zum Erwartungsmanagement. Wir hören immer wieder, das war alles nur möglich wegen den ganzen jungen Menschen auf der Straße, und das ist super, nehme ich gerne auf unsere Kappe. Und gleichzeitig werden wir nicht in diesen gleichen Massen konstant auf der Straße stehen bis 2050. Kann ich einfach schon mal so sagen. Tut mir leid, it's not happening. Wir werden immer wieder in großen Massen auf der Straße stehen. So, das ist eine Bewegung, aber die funktioniert eben auch in Wellen. So funktioniert Momentum. Und das heißt, es gibt auch Phasen, wo wir viele sind, und es gibt Phasen, wo wir nicht ganz so viele sind auf der Straße. Und das ist aber nicht unbedingt ein Indikator dafür, wie sehr Klimaschutz politisch priorisiert werden sollte. Und es ist auch kein Indikator dafür, wie sehr sich die Bevölkerung Sorgen macht über die Klimakrise. Denn das tut sie weiterhin nach wie vor. Es gibt ganz viele Krisen auf einmal, und deswegen ist Klimaschutz nämlich nicht immer auf Platz 1. Aber Klimaschutz ist immer da. Und wenn man Leute fragt, macht ihr euch ja nicht Sorgen darüber und wollt ihr, dass es politisch gehandelt wird, dann sagt die überwiegende Mehrheit ja. Und nur weil gerade in diesem Moment nicht 100.000 Leute auf der Straße stehen, heißt es nicht, dass es keinen politischen Auftrag gibt, das zu tun. Spätestens seitdem der Europäische Gerichtshof festgestellt hat, Klimaschutz ist ein Menschenrecht. Das ist nicht nice to have, das ist nicht für in Zeiten, wenn es mal gut läuft, sondern es ist ein Menschenrecht. Wir haben ein Recht darauf, und es muss immer umgesetzt werden. Und es gibt immer einen politischen Auftrag dafür. Ich glaube, das Das soweit dazu. Also wir sind natürlich weiterhin am Start. Wir haben immer wieder Protestaktionen. Es gibt auch immer wieder ganz viele Leute, die in Deutschland auf die Straße gehen und auch in ganz Europa. Was erstaunlich ist, es gibt wenig Protestbewegungen, die nach so vielen Jahren immer noch so viele Menschen auf die Straße bringen, die so regelmäßig so sehr mobilisieren. Und gleichzeitig muss es eigentlich eine Responsivität im politischen System geben, wo das als Priorität integriert wird, ohne dass konstant die gleichen Massen auf der Straße stehen, weil bis 2050 wird das auf jeden Fall nicht möglich und herausfordernd. Und da möchte ich noch eine letzte Sache loswerden. Ich komme auch gleich zum Ende. Warum die EU ihre Emissionen schnell sinken muss, hat, glaub ich, Claudia schon ganz wunderbar gesagt. Wenn, erstens müssen wir es tun und zweitens, wenn wir es nicht machen, wird es überall anders ganz schön schwierig. Ich beobachte so einen Trend in letzter Zeit, teilweise bei Leuten, die eigentlich sehr ehrlich Klimaschutz machen wollen, teilweise bei anderen, dass man das Gefühl hat, es wird gerade unangenehm, weil wir an diesen Umsetzungsmoment kommen. Und deswegen entweder flüchtet man sich in die Technokratie und macht quasi so ein bisschen Klimaschutz, ein bisschen Transformation, aber man hofft, dass es niemand merkt. Man macht einfach so ein bisschen sein Geheim, also nicht geheim, aber so Klimaschutz, ohne dass es jemand merkt, was absurd ist, weil das ist eine Riesentransformation und das werden alle merken und deswegen kauft es einem niemand ab, wenn man erzählt, wir machen ein bisschen Klimaschutz, aber es wird komplett entspannt und niemand merkt irgendwas und es wird fein. Das geht nicht auf. Oder man spricht nur noch über die ganzen positiven Co-Benefits vom Klimaschutz. Also wir machen Klimaschutz, aber es wird toll. Es schafft ganz viele Jobs und die Industrie wird super und sowieso alles wird günstiger und alles wird toller und ihr müsst euch keine Sorgen machen. Und ich glaube, beide diese Strategien sind nicht erfolgreich, weil das einem niemand abkauft, dass diese riesige wirtschaftliche, politische, gesellschaftliche Transformation irgendwie entspannt und ohne dass es irgendjemand merkt, passieren wird, sondern ich glaube, was es braucht, ist, dass man die Flucht nach vorn macht, noch stärker sagt, wir sind dabei, wir machen das, wir ziehen das durch. Natürlich gibt es auch Vorteile davon und teilweise wird es aber auch ein bisschen schwierig. Und was wir aber machen, ist, wir schützen Leute. Wir schauen, dass wir alle da gut durchkommen und wir investieren in soziale Infrastruktur, wir investieren in sozialen Ausgleich, wir investieren darin, dass es Menschen gut geht, trotz dieser schwierigen Transformation. Und das fehlt mir so ein bisschen. Und da müsste eigentlich auch die EU, die ja mit diesem Sozialfonds schon mal einen guten Aufschlag gemacht hat, aber der ist ja viel zu klein. Und das heißt, gerade in den nächsten Jahren, wo es auch immer mehr Menschen Kosten spüren werden, braucht es da noch sehr, sehr viel mehr Engagement.
Herzlichen Dank. Ich will hier gerade nur, Wolfgang schreibt hier in den F&A. Schade, dass man hier nicht klatschen kann. Vielen Dank an Helena Marschall. Ich glaube, da kann ich mich nur anschließen. Das wird aber auch ein ganz großartiger Beitrag. Werden sicher gleich noch drüber reden. Und jetzt haben wir quasi ja so die Bühne gesetzt aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Und jetzt kommen die zwei, die morgen abstimmen müssen, ob sie Ursula von der Leyen zur nächsten Kommissionspräsidentin wählen oder nicht und damit auch einen gehörigen Teil dazu beitragen oder dazu entscheiden können, wie die nächsten 5 Jahre der Legislatur aussehen und dann die nächsten 5 Jahre nach Straßburg fahren. Delara Burkhardt, Michael Ploß sind von der SPD und von den Grünen zwei der bekanntesten Klimapolitikerinnen im Europaparlament, haben sehr viel erreicht, sehr viel kommuniziert, auch die letzten 5 Jahre. Und ich würde mal sagen, ihr habt beide einen großen Beitrag dazu geleistet, dass der Green Deal der geworden ist, den es da gab und die 1% Minderung geschafft wurde. Deswegen erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurer Wiederwahl, muss man ja auch mal sagen. Ihr habt euch gestern konstituiert. Das ist super. Und jetzt freuen wir uns einfach von euch zu hören, wie ihr die Lage einschätzt. Vielleicht könnt ihr auch eine Indikation geben, wie ihr euch so über die Wahl morgen fühlt, ob ihr da schon entschieden seid, ob eure Fraktionen entschieden seid und was da auf dem Spiel steht. Wir beginnen mit Delara. Delara, bitte.
Ja, vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein darf. Und ich finde, Helena hat eigentlich den Slogan unseres Fazits schon vorgegeben. Es war hart und es wird hart bleiben. Und ich glaube, das gilt mit dem Blick auf die Mehrheiten, die wir jetzt im Europäischen Parlament haben, auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich aber, die Frage, ob und wie wir die nächsten 5 Jahre Klimapolitik auf europäischer Ebene machen, die hängt gar nicht so unbedingt nur mit der Entscheidung, die wir morgen treffen, zusammen mit Ursula von der Leyen, sondern eher generell, wie Mehrheiten in Zukunft im Europäischen Parlament gebildet werden. Und Frau von der Leyen ist ja eine sehr kluge Frau und hat jetzt in den letzten Wochen, also vielleicht um euch da jetzt mal abzuholen, wo wir gerade im EU-Parlament stehen, Wir haben die Wochen nach der Europawahl erstmal damit verbracht, natürlich erstmal unsere Fraktion zusammenzubekommen, Arbeitsprioritäten zu definieren, um eben diesen Vorschlag des Rates, also der Rat, also die Vertretung der Mitgliedstaaten, hat ja Ursula von der Leyen vorgeschlagen als Kommissionspräsidentin, eben darauf uns vorzubereiten. Und Ursula von der Leyen ist in diesem Prozess in alle Fraktionen gegangen, nicht alle, also sie ist halt bei den ganz Rechtsaußen nicht gewesen, aber bei den Rechtskonservativen, wo zum Beispiel auch die Partei von Meloni drin ist, war sie dann durchaus da und hat da natürlich also sehr vage und sehr blumig alles allen versprochen. So, und deswegen war ein wichtiges Ziel für uns als europäische Sozialdemokratie, ein bisschen mehr Grip reinzubekommen und eigentlich zu wissen, was verspricht sie uns eigentlich konkret? Und für uns ist die erste wichtige Grundlage, um eben überhaupt Klimapolitik machen zu können in den nächsten 5 Jahren, dass sie bereit ist, dazu Mehrheiten in der demokratischen Seite des Parlaments zu finden, was eben, und das muss man eben auch nochmal mit einem Blick zurück sagen, für ihre Parteienfamilie, die Konservativen, nicht galt. Wir haben gerade in den letzten Monaten des vergangenen Mandates gesehen, dass in zentralen Green Deal Gesetzen, wie zum Beispiel der Pestizidverordnung oder eben auch der Naturwiederherstellungsverordnung, die ja die größte Aufmerksamkeit dann im Endeffekt hatte, dass dort eben die EVP gemeinsam mit den Rechtskonservativen versucht hat, Green Deal zu blockieren oder eben auch zurück abzuwickeln. Und das haben wir immer wieder gesehen in den letzten in den letzten Monaten des Mandates, weil sich was in der Stimmung geändert hat. Und das hat ja Claudia Kempfert auch sehr gut beschrieben. Das Problem, was ich also habe, ist, wie kriegt man von der Leyen das Geständnis, das Zugeständnis, dass ihre eigene Parteienfamilie auch bereit ist, mit uns als demokratische Mehrheiten zu bilden, weil sie es eben schon unter anderen Mehrheitsvoraussetzungen nicht immer bereit war. Das ist so die Grundausgangslage, wo wir jetzt einmal abklopfen müssen. Wo ist da das Commitment? Bei uns in der sozialdemokratischen Fraktion haben wir sie immer wieder darauf angesprochen und sie hat immer gesagt, ich persönlich werde nicht mit den Rechtskonservativen zusammenarbeiten. Sie hat aber damit nicht gesagt, was das für ihre eigene Parteienfamilie bedeutet. Ich würde das erstmal lassen zu der grundpolitischen Ausgangslage. Das ist eine Sache, die so übermorgen schwebt. Wir haben gerade in unserer Fraktionssitzung sehr intensiv darüber geredet, dass wir bis heute, obwohl wir einen längeren Brief mit konkreten Forderungen, die ich euch auch gleich kurz vorstellen werde, keine Antwort bekommen. Deswegen müssen wir gucken, was morgen eigentlich von der Leyen gesagt wird und ob eben auch noch eine Form von Leitlinien vorgestellt werden, weil ich so ziemlich schwierig finde, aus blumigen Worten meine Entscheidung und auch die der sozialdemokratischen Fraktion wirklich fundiert treffen zu können. Im Bereich der Klimapolitik waren das für uns 5 große Punkte. Viele von denen wurden schon angesprochen. Das ist aber an allererster Stelle kein Rollback von bereits vereinbarten Green Deal Gesetzen. Weil es wurde ja auch schon als Erfolg beschrieben. Wir haben mit dem Green Deal geschafft, uns auf den Pfad Richtung Klimaneutralität zu begeben und können sogar, wenn der Green Deal, so wie er jetzt bis jetzt umgesetzt wurde, unser eigenes Klimaziel übertreffen. Da wird gesagt, dass wir haben ja mindestens 55% festgelegt. Wir könnten sogar auf 57, 58% kommen, wenn wir alleine das, was wir jetzt haben, wirklich konsequent umsetzen. Auch nicht genug, aber es ist schon mal ein Anfang. Wir haben aber leider die Situation, dass gerade bei den europäischen Konservativen in mehreren Punkten, die sie eben an die neue Kommission fordern, ganz klar die Abkehr von bereits vereinbarten Green Deal Gesetzen gefordert wird. Das betrifft zum Beispiel das Verbrenner aus oder auch der Entwaldungsverordnung, an der ich sehr intensiv gearbeitet hatte. Also da, we will see, was die EVP machen wird. Der zweite große Punkt für uns im klimapolitischen Bereich ist das Klimaziel 2040. Da wollen wir ein Ziel, was im Einklang mit den wissenschaftlichen Empfehlungen und die liegen zwischen minus 90 bis 95, eher 95% im Vergleich zu 1990. Und eben dann, genauso wie wir es mit dem 2030-Ziel gemacht haben, ein Fit for 2040-Paket, wo eben dann evaluiert wird, wie wir dort eben dann auch hinkommen. Der dritte große Punkt ist, das wurde auch schon am Rande angesprochen, die Frage der Investitionsfähigkeit. Ganz viele Unternehmen machen sich jetzt auf den Pfad der Transformation und müssen eben auch die Ausgangslagen sowohl in Infrastrukturinvestitionen als auch in Investmentabsicherung müssen diese Investitionssicherheit haben, wenn sie jetzt sich auf den Weg der Klimaneutralität machen, gerade auch im Vergleich, was international dazu ausgegeben wird. Das Gleiche gilt aber auch, und es wurde auch schon angedeutet, für die Frage, wie kann eigentlich Klimaschutz für alle Menschen leistbar werden? weil eben auch auf Druck der Konservativen wir den Emissionshandel ausgeweitet haben auf die sehr sensiblen Bereiche Verkehr und Wärme, die direkt reinknallen, wenn man sich nicht die Alternativen leisten kann. Und deswegen ist die Frage danach, wie wir möglich machen, dass alle Menschen auch wirklich sich klimaneutrale Technologien leisten können und zur Verfügung haben, diejenigen, die wir eben nur dann umsetzen können, wenn wir auch wirklich investieren darin, dass alle Menschen Klimaschutz haben können. Das vierte ist die Naturschutzfrage. Naturwiederherstellung war natürlich ein Riesenthema. Wir haben ein Drittel des EU-Haushaltes, die immer noch nicht, überhaupt nicht ausgerichtet sind. Da geht es um die Agrarfördermittel, die Umsetzung der Naturwiederherstellungsverordnung, aber auch eben die Fragen von Pestizidreduktion. Und last but not least ist es dann eben wiederum die Frage, wie kann man das eigentlich machen, wenn man mit den Rechtskonservativen zusammenarbeitet. Das sind Punkte, an denen werden wir Frau von der Leyen messen. Bisher war sie da sehr vage. Aber wie gesagt, ich glaube, der Blinker und das Problem ist da eher ihre Parteienfamilie als die vagen Worte, die sie uns verspricht.
Max, ich glaube, du bist gemutet. Ich weiß nicht, ich habe dich.
Ach ja, Entschuldigung. Ja, genau. Ich gucke, ich habe erzogen. Das ist immer das Problem dann. Also, vielen Dank, Dilara. Jetzt nicht Applaus, 5 Minuten. Bitteschön.
Ja, also hallo in die Runde. Schön, dass Sie und ihr alle zugeschaltet habt. Morgen ist nämlich dieser große Tag. Da ist die Wahl eben der Kommissionspräsidentin und wurde ja schon viel dazu gesagt, ne? Also morgen früh wird es so sein. Wahrscheinlich werden wir so um 8 Uhr morgens, werden wir dann sozusagen 35 Seiten Papier bekommen mit den politischen Leitlinien von Ursula von der Leyen. Dann wird sie um 9 Uhr ihre Rede halten und dann wird dazu debattiert werden und wir gehen dann als Grüne, wahrscheinlich auch ihr bei den Sozialdemokraten um 11 Uhr in die Fraktionssitzung und diskutieren, ob wir sie wählen oder nicht. Und um 13 Uhr ist dann die Wahl. Und ich finde aber, vielleicht kann ich so ein bisschen eine positivere Geschichte erzählen von dem, was stattgefunden hat seit der Wahl. Weil die Wahl war für uns alle, gerade für uns Grüne, schon ein echter Downer. Sozusagen erstmal unser Ergebnis, aber natürlich auch dieser große Rechtsruck in Europa. Und man hat schon gedacht, okay, wohin soll das jetzt noch driften? Dann kam die Wahl in Frankreich, die war erstmal so ein bisschen so ein Aufatmen. Und wir haben jetzt im Europaparlament wirklich eine schwierige Situation. Jan hat es gesagt, wir haben eine große Nein-Mehrheit. Aber es geht eben auch um die Frage, wo ist eigentlich die Ja-Mehrheit? Und diese Ja-Mehrheit, die brauchen wir jetzt, weil Europa ist nicht in einer ganz einfachen Situation, weltpolitisch, wenn Trump mit Russland und so weiter. Wir brauchen also Ja-Mehrheiten und die sind gar nicht so einfach zu bekommen. Und das ist eben sozusagen morgen die große Frage, wo liegt eigentlich diese Ja-Mehrheit für von der Leyen? Und das sozusagen, da kommen wir überhaupt mit ins Spiel, denn eigentlich ist es ja so, dass die großen Fraktionen, die Konservativen, Liberalen und die Sozialdemokraten haben zusammen um die 400 Abgeordnete. Die braucht 360, 61 Stimmen, um eine Ja-Mehrheit zu haben. Aber die sind nicht alle sicher. Und dann ist immer so die Frage, woher kommen eigentlich die anderen her? Bisher hat eben sozusagen die Konservativen, gerade der Fraktionschef von denen, Manfred Weber, immer gesagt, wir wollen eigentlich lieber mit den Rechten, mit den Postfaschisten aus Italien zusammenarbeiten, als mit den Grünen. Was wir für Signale bekommen von Ursula von der Leyen, ist, dass sie lieber mit den Grünen zusammenarbeiten möchte. Dass das sozusagen sich auch in ihren politischen Leitlinien dann abbilden sollte. Und das ist doch schon mal was Gutes. Ich glaube, es ist was Gutes, wenn die proeuropäischen, demokratischen Parteien zusammenarbeiten, gerade in dieser Situation. Aber natürlich sozusagen haben wir auch Ziele gehabt als Grüne und haben die immer noch und sagen nicht, wir machen das nicht einfach so, sondern wir wollen auch was dafür haben. Das eine ist natürlich, gerade ganz oft wurde es gesagt, dass der Green Deal nicht abgeschichtet wird, dass er weitergeht. Das zweite ist, dass wir eben sagen, die Rechten raushalten. Und ich glaube, es gibt schon eine Chance, dass das wirklich passieren könnte. Also ne, sozusagen, ich bin jetzt noch nicht so yay, aber es könnte schon passieren, dass es sowas gibt. Wenn man sich dann morgen mal anschaut, was da drin steht, Ursula von der Leyen hat es öffentlich gesagt, hat es auch bei uns gesagt, ehrlich gesagt in der Fraktion, dass dieser Green Deal, dass sie den weiterführen will, dass das Ambitionslevel bleiben soll. Und dass es auch weitergehen soll mit dem Green Deal, also zum Beispiel dieses, was Delara gerade gesagt hat, dieses 2040-Ziel, da diese -90% einzulochen. Und ich glaube, das ist wirklich, wirklich wichtig, dass das passiert. Und ich erwarte eigentlich ehrlich gesagt, dass es morgen auch dann in diesen Leitlinien drin steht. Aber erst noch mal zu sagen, ne, sozusagen, ich glaube, für gerade Klimabewegte ist es schon immer auch noch mal wichtig zu sagen, wurde auch schon gesagt, was wurde eigentlich alles erreicht? Wir haben schon unglaublich viel erreicht. Wirklich, wirklich eigentlich sozusagen vor 5 Jahren unvorstellbar. Wir haben mit dem Green Deal bisher sozusagen Europas Klimakurs um über 1 Grad verbessert. Ja, von über 3 Grad Erderhitzung genau in Richtung 2 Grad. Und wir sind gerade so unglaublich gut bei den erneuerbaren Energien Ausbau. Sozusagen, wir kommen jetzt in Deutschland auf 60%, vielleicht in Europa 50% vom Strommix ist erneuerbar. Also da ist schon was passiert. Und wenn wir jetzt sozusagen, und das haben wir ja gemacht, weil wir dieses 55%-Ziel für das Jahr 2030 beschlossen haben und dann die Gesetzgebung gemacht haben. Wenn jetzt dieses Ziel für 2040 kommt, minus 90%, so wie das die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Klimarats gesagt haben, dann geht es ja, dann ist es sozusagen genau das Zeichen, dass der Green Deal weitergeht und wir haben sozusagen ein neues Ding, auf was wir hinarbeiten können. Und die Konservativen, also zum Beispiel die Fratelli aus Italien von Meloni oder die Postfaschisten, die haben schon gesagt, wir werden nicht für von der Leyen stimmen, wenn sozusagen der Green Deal, wenn es da nicht einen harten Abkehr gibt. Also sozusagen, wir können eigentlich sagen, wenn wir dieses Ziel haben, dann ist klar, es geht mit dem Green Deal weiter und die Rechten, die stimmen nicht für von der Leyen. Das ist schon mal zwei Sachen, die wir da erreicht haben könnten, falls es so kommt. So, und ich glaube sozusagen, wenn dieses minus 90%-Ziel, das sind wieder solche Zahlen. Ich glaube, Zahlen sind immer wieder sehr, sehr schwierig, irgendwie so zu transportieren. Was bedeutet das eigentlich? Und dies ist auch noch lange nicht gewonnen. Das eine ist sozusagen natürlich, wenn von der Leyen sowas vorschlägt, das andere ist dafür eine Mehrheit in diesem Parlament zu bekommen. Ich glaube, was uns die nächsten Jahre sozusagen, das nächste Jahr in der Klimapolitik beschäftigen wird, ist, eine Mehrheit für so ein ambitioniertes Ziel be zu bekommen, aber dann auch in die Umsetzung zu gehen. Ich glaube, bei der Umsetzung, da müssen wir eben viele Sachen besser machen als beim letzten Mal. Wurde gerade gesagt, es ist eben nichts Bürokratisches, sondern es ist was sehr Gesellschaftliches, wo jeder sozusagen mit dran partizipieren kann. Und ich will es jetzt nur noch mal zusammenfassen. Ihr habt es schon gesagt, sozusagen das Soziale ist extrem wichtig, sonst werden wir das nicht hinbekommen. Ich glaube aber, noch so ein paar andere Dinge sind wichtig. Nämlich Klimaschutz ist ja nichts anderes, auch als eine Welt zu schaffen, die irgendwie für uns alle funktioniert. Also zum Beispiel, dass wir nicht vom Hochwasser weggespült werden, weil es Hochwasserschutz gibt. Dass der öffentliche Personennahverkehr, dass das funktioniert, dass die Bahn funktioniert. Dass wir ein Ladesäulennetz haben, wo man laden kann und wo es günstig ist. Dass wir an Wärmenetze angeschlossen sind. Also all diese Sachen sind wirklich einfach Dinge, die uns ganz konkret in unserem Leben weiterhelfen können. Und ich glaube, das müssen wir noch viel, viel mehr kommunizieren, was es eigentlich für Benefits für uns alle gibt, neben dem, dass wir natürlich das Klima schützen und das sozusagen das Wichtigste ist. Also von daher, Fazit jetzt ganz kurz. Mal sehen, was da morgen drin steht. Wenn da diese minus 90% drinstehen, dann bin ich sozusagen, dann finde ich das richtig gut. Dann ist es für mich ein Grund, auch dafür zu stimmen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wofür wir dann auch weiter kämpfen können, alle gemeinsam, vielleicht mit einem trotz allem positiven Outlook. Max, du bist immer noch gemutet.
Heute, ich habe heute ein Mikrofon-Issue. So, immer noch? Ne, jetzt hört ihr mich, gell? Wunderbar. Ich danke euch und ich will ein bisschen Salz in die Wunde streuen an Dilara und Micha, weil es gab ja heute schon ein paar Abstimmungen im Europaparlament und da wurde zum Beispiel von der ECR, das ist ja die Fraktion von Meloni und ganz vielen Rechtskonservativen und der PiS-Partei aus Polen, da wurde ein Vizepräsident gewählt, da wurden jetzt neu drei statt einem Mitglied ins Borough, was ja so ein bisschen das Generalsekretariat in gewisser Weise des Europaparlaments ist, gewählt mit den Stimmen der EVP in den zweiten Wahlgängen oder mit vielen EVP-Abgeordneten. Also das ist ja so ein bisschen, wenn man darüber spricht, und ich denke, ihr werdet die wahrscheinlich nicht gewählt haben, aber die EVP hat's. So, und da finde ich ja schon, ist schon die Frage berechtigt, dann kann von der Leyen morgen früh um 8 Uhr ganz viel reinschreiben und auch vielleicht minus 90%. Wenn es aber dann in die wirklichen Abstimmungen geht, dann steht die Mehrheit zwischen dem EVP-Teil und dem ECR-Teil von Meloni. Wie schätzt ihr das heute ein, was da passiert ist? Vielleicht Dilara erstmal und dann Micha.
Ja, das war der Punkt, den ich auch hauptsächlich gemacht habe. Frau von der Leyen kann uns alles versprechen, aber wenn ihre eigene Partei dann doch gerne mal in letzter Minute andere Mehrheiten sucht. Und ich habe das jetzt gerade auch in meinen letzten Verhandlungen vor der Europawahl so zum Beispiel der Verpackungsverordnung, wo es um die Reduktion unseres Verpackungsmüll ging, gesehen, haben die ohne Ende mit den Rechtskonservativen immer wieder Alternativen zu unseren Anträgen, die in der demokratischen Mitte gefunden wurden, gestellt. Also genau das ist die Kernfrage. Ich glaube aber, wie gesagt, dass sie nicht nur mit der Wahl von Frau von der Leyen entschieden wird, sondern mit der Frage danach, was wir uns eigentlich im Parlament, also weil wir sind ja auch ein eigenständiges Parlament, das da selber sich Mehrheiten suchen kann, auch untereinander dann konkret für Vereinbarungen ziehen. Und darauf kommt es für mich ab, wozu ist eigentlich die EVP bereit und wozu bringt dann auch die eigene Kommissionspräsidentin ihre eigene Parteienfamilie, wenn es darum geht, konkrete Commitments zu machen. Und die EVP ist da bisher nicht zu bereit. Und das ist das, was bei mir noch das große Fragezeichen ist. Also ich höre immer weiter, dass eben zentrale Vorhaben wie zum Beispiel das Verbrenner aus einfach wieder rückabgewickelt werden können. Und da haben sowohl wir als auch die Liberalen, die ja nicht nur so sind wie die FDP hier zum Glück, als auch die Grünen und die Sozialdemokraten ganz klar gesagt, das geht nicht, das machen wir nicht mit. Und die Kommissionspräsidentin muss sich dann dazu verhalten morgen. Und genau um so welche Commitments muss es uns dann gehen. Aber ja, also das ist die große Klammer, die werden wir auch nicht mit der Wahl morgen entscheiden, sondern in den nächsten 5 Jahren, weil die Mehrheiten nun mal es möglich machen, für die EVP diese Mehrheiten zu suchen. Und sie waren in der Vergangenheit ja nicht abgeneigt, es zu machen.
Danke dir. Ich gebe das an Micha auch nochmal, aber mit dem, was Alberto Alemano, den kennt ihr vielleicht, ist einer der Vordenker für europäische Politik, ein Experte auch aus Paris, den wir auch schon mal im Webinar hatten. Der hat heute im Guardian geschrieben, von der Leyen hat allen alles versprochen und ist damit beliebig geworden und hat das Vertrauen der europäischen Politik verloren. Und deswegen fordert er, alle Europaabgeordneten aus, sie nicht zu wählen und dann lieber nach einer Person zu suchen, die wirklich glaubwürdig dahinter steht. Was sagst du dazu? Und die Frage gebe ich auch dann an Jan, weil das eine institutionelle Frage auch ist, die, glaube ich, spannend ist. Was passiert, wenn es morgen keine Mehrheit gibt? Und ist das, genau, Micha.
Also erstmal, also wir werden ja sehen, was in diesen Guide, in diesen Richtlinien drinnen steht. Wenn da zum Beispiel sowas drinsteht, wie dass der Green Deal weitergeht und wir eben dieses ambitionierte Klimaziel zu 2040 drinne haben, ich glaube, das ist nichts, wo man dann irgendwie was dran rumdeuteln kann. Es muss halt auch so deutlich dann drinstehen. Ich glaube, wenn es da drinsteht, dann kann die EKR-Fraktion, dann können die nicht wählen, weil die ganz klar davor gesagt haben, wir wählen sie nicht, wenn sie nicht vom Green Deal abgeht. Also das wird sich daran entscheiden. Und ich würde sagen, wenn da drin steht, dass der Green Deal jetzt aufhört, dann wählen wir die nicht, ne? Also so. Und deswegen muss sie sich halt entscheiden, wo ist die Ja-Mehrheit? Ich glaube sozusagen, das ist schon, also ich meine, die Realität ist eben, dass, sagen wir mal, das progressive Spektrum im Europaparlament jetzt vielleicht so 30 plus Prozent hat. Und da sind die Sozialdemokraten, wir Grüne, die Linken, so dass das. Und wir müssen trotzdem was erreichen. Also von daher ist es, glaube ich, schon klug zu versuchen, diese pro-europäische, pro-demokratische Mehrheit in der Mitte zu suchen, wissend, dass das die Ja-Mehrheit ist. Und die Konservativen denken ja immer sozusagen, jetzt ja, sie sind, haben die absolute Mehrheit. Aber die haben sie eben auch nicht, sondern die haben 26%. Sozialdemokraten und Grüne haben auch 26%. Macht zusammen 52%. Das heißt, da muss man dann irgendwo sozusagen die Kompromisse drin suchen. Ich glaube, das ist eigentlich der Modus, in den wir jetzt reinkommen müssen. Natürlich sind da sehr viele Gefahren drin, vor allen Dingen, dass diese Nein-Mehrheit immer stärker wird als die Ja-Mehrheit. Aber ich glaube, das Ziel ist jetzt erstmal, diese Ja-Mehrheit zu mobilisieren.
Danke dir,
Die
Jan. Kannst du?
Europäische,
Genau,
die,
bitte.
ja, die, die Europäische Union ist in einem fragilen Zustand. Das muss man einfach erstmal festhalten. Ja? Sollte morgen Ursula von der Leyen nicht als Kommissionspräsidentin vom Europäischen Parlament gewählt werden, dann ist es, das ist ja bei De Lara schon angeklungen, wiederum Aufgabe der Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat zu entscheiden, wen sie vorschlagen. Das Europäische Parlament kann also nicht selber entscheiden dann, dass sie jemand anders wählen. Und das wiederum es ahnen, wenn es dazu kommt, weil im Europäischen Rat eben für diese Fragen Mehrheiten zu finden extrem schwierig geworden ist. Und das zeigt auch schon, dass es eben nicht nur die Situation im Europäischen Parlament ist, die gerade herausfordernd ist, sondern eben ja auch die Situation in den mitgliedstaatlichen Regierungen, die im Europäischen Rat sitzen, mit Staats- und Regierungschefs. Da sitzt Viktor Orban, da sitzt Meloni. Wir haben mittlerweile den Versuch gestartet, auch mit Blick auf die Wahlen in Österreich und auf einige andere Situationen der Zukunft, da sozusagen Mehrheiten abseits der Demokraten, also illiberale Mehrheiten, wenn man so will, irgendwo zumindest Blockademöglichkeiten zu suchen. Und diese Blockademöglichkeiten, die sind natürlich nicht nur bei dieser Frage, wer wird Kommissionspräsidentin, als Kommissionspräsidentin nominiert oder als Kandidatin für die Kommissionspräsidentin, sondern vor allen Dingen bei dem, was Delara auch sagt, die alltägliche Gesetzgebung. Ja, und denn leider Gottes entscheidet das Europäische Parlament auch über Gesetze der Europäischen Union nicht alleine, sondern immer nur gemeinsam mit dem Ministerrat. Und im Ministerrat ist es so, dass die illiberalen Kräfte, die auch rechtsextremen Kräfte, nahe an Blockademinderheiten sind. Ja, und da ist es also ein leichtes für konservative Parteien, mal eben zu switchen, wo es einem gerade passt. Also diese ECR-Situation, die du jetzt mit Blick auf das Präsidium genannt hast, die kann häufiger eintreten. Und das heißt, dass im interinstitutionellen Gefüge ist man jetzt solchen Spielchen stärker ausgesetzt. Umso wichtiger ist es, und das hatte ich ja schon deutlich gemacht, dass die öffentliche Diskussion darüber, welche Haltung wird eigentlich auch von den nationalen Regierungen mit Blick auf solche Abstimmungen eingenommen, deutlich größer wird. Ja, das heißt also, wir müssen auch dafür sorgen, dass die nationalen Debatten über die europäische Politik stärker werden. Ansonsten wird der Hebel viel zu stark sein, einiges einfach aufzuhalten. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die selber Mehrheiten für irgendwelche blöden Sachen finden, aber sie werden eben sehr, sehr viel aufhalten können.
Danke dir. Jetzt, das ist auch was, was viel mitgeschwungen hat in den Fragen. Deswegen habe ich jetzt keine Namen dazu gesagt, sondern habe versucht, mal eure Meinung hier aus den Fragen auf Slido auch mitzunehmen. Wir haben 50 Fragen, schaffen wir nicht in einer Viertelstunde. Aber ich versuche mal, auch Helena und Claudia wieder mit reinzunehmen, so ein paar von den Zentralen zu nehmen. Und ich weiß, wir haben da viele Fragen zu dem Klimaschutzgesetz in Deutschland und was da gerade alles passiert. Ich klammer die aus, weil wir machen dazu nochmal ein Webinar. Weil wir nur so wenig Zeit haben, würde ich es wirklich ganz hart auf EU jetzt einfach fokussieren. Also wundert euch nicht dazu. Am Anfang möchte ich Claudia Kempfert hier reinnehmen. Hier Dieter Kurt fragt: Gibt es valide ökonomische Abschätzungen für die Folgekosten auf europäischer Ebene, wenn notwendiger Klimaschutz weiter verzögert wird und welche Interessengruppen davon profitieren oder profitieren davon?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ist natürlich immer wiederkehrendes Thema, wie teuer es wird, wenn wir nichts tun. Ich denke, ihr könnt mich hören, oder? Ist das so? Ja, wunderbar.
Super.
Genau. Ja, also ist immer wiederkehrendes Thema, wie teuer es wird, wenn wir nichts tun. Und wie wir alle kennen, die ewig langen Studien, die es ja auch schon 2004, 2006 gab, aktuell wieder, wo belegt wird, dass das Nichtshandeln teuer wird. Und da haben wir ja mittlerweile auch empirische Belege aus der Realität, die bestätigen, dass die ganzen Extremereignisse, die wir in Deutschland, in Europa erleben, enorme volkswirtschaftliche Kosten verursachen. Und das zeigen auch zig Studien, die es da ja schon sehr, sehr lange gibt, auch gemessen an Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt. Und das ist etwas, was wir schon lange kennen. Also nicht nur seit dem Stern Report, sondern eben auch einige andere Studien, die es danach gibt. Natürlich gibt es ja immer Unsicherheiten, was rechnet man damit rein, was nicht. Aber wichtig an der Stelle bleibt ja festzuhalten, die Realität bestätigen alle Studien, die auch schon damals gezeigt haben oder schon lange zeigen, dass Klimaschutz enorme volkswirtschaftliche Vorteile bringt und das Nichthandeln eben enorme Nachteile. Und wer profitiert? Also ich meine, wir kennen alle die Antworten, dass die fossile Industrie davon profitiert, je länger wir zögern. Und wir ja eben auch schon gehört haben, viel wurde ja gesagt, auch zum Green Deal, der auch einen Unterschied macht und auch machen kann, wie wir eben die Ziele erreichen können oder auch eben nicht erreichen können. Insofern ist das enorm wichtig, dass man diese Privilegien, die es ja auch aktuell gibt, weiter beschneidet, auch wenn wir da mühselig und kleinteilig vorankommen, aber die fossile Industrie, die da weiter enorme Gewinne einstreicht, davon zumindest teilweise etwas wegnehmen über Gewinne oder fossile Gewinne, die man im Moment braucht für alles Mögliche, wo wir diskutieren über Haushalt und debattieren über Haushalt und da auch entsprechend ansetzen, genauso wie bei beispielsweise, was ich schon genannt hatte, als Vermögensteuer, wo wir auch wissen, dass superreiche oder sehr reiche Haushalte enorm zum Klimawandel beitragen. Das hat eine jüngste Studie von unserem Haus nochmal bestätigt und wir dann auch für soziale Gerechtigkeit sorgen können, wenn wir eben an solchen Denkmodellen mal rankommen und nicht immer nur nach unten treten und sondern auch wirklich Gerechtigkeit schaffen können.
Danke dir. Ich habe dazu jetzt gerade mal den Link zu dieser europäischen Bürgerinitiative, die gerade läuft, Tax the Rich, in den Chat gemacht. Das ist ja auch eine wichtige Initiative dazu, zu dem, was sowohl Helena als aber auch Claudia gesagt haben. Deswegen, das lasse ich mal bei euch. Schaut es mal an. Das ist auch eine ziemlich coole Website, die man sich mal durchlesen kann mit vielen guten Argumenten. Jetzt, Helena, habe ich eine Frage für dich, beziehungsweise eine große Frage. Können wir wahrscheinlich die nächsten 10 Stunden zu diskutieren, aber Rainer Dürmann fragt, mehrere Klimaschutzklagen gegen die Bundesregierung stehen bevor, weil sie die völkerrechtlich verbindlichen Klimaschutzziele von Paris nicht einhalten, die Klimaschutzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht hinreichend beachtet. Wird sich die neue EU-Präsidentschaft am rechtlich verbindlichen Klimaschutz ausrichten? Die Frage wirst du nicht beantworten können, aber ich will sie ein bisschen umformulieren, weil du hast über die Wellen gesprochen, die auch in einer Bewegung sind. Und das sind ja auch teilweise strategische Wellen. Also viel ging in den ersten Jahren über die Straße. Und jetzt, wenn man das so versucht von außen zu beobachten, geht gerade sehr viel über die Gerichte. Also ihr seid ja bei Fridays und auch andere zivilgesellschaftliche Organisationen. Also ich habe mal das Gefühl, jede Woche gibt es eine neue Klage. Also ist jetzt, ne, positiv gesagt, ist ja gut. Ist das der Weg vorwärts? Ist das quasi jetzt gerade die Welle? Geht der Klimaschutz über die Gerichte, gerade wenn es vielleicht im Parlament keine Mehrheiten mehr gibt?
Jein. Also, ich glaube eigentlich, dass jedes Mal, wenn wir für mehr Klimaschutz vor Gericht ziehen müssen, dann ist das erstmal eigentlich ein Versagen, ein politisches und ein gesellschaftliches Versagen, dass quasi wir dieses Mittel des Rechts nutzen müssen, weil quasi die Politik es nicht von alleine schafft, ihre mit den Mehrheiten, die sie hat und wie auch immer, ihrer Verantwortung nachzukommen. Und das heißt, eigentlich wollen wir das nicht. Und ich finde auch eigentlich demokratietheoretisch wollen wir das so wenig wie möglich nutzen. Wir wollen eigentlich, dass eine Politik das von alleine hinbekommt, das Pariser Abkommen einzuhalten, was sie unterschrieben hat. Wir wollen eigentlich, dass es funktioniert, ohne dass wir quasi immer diesen Schritt gehen müssen. Weil es natürlich auch, also unabhängig davon, dass, genau, ist auch natürlich langsam. Also, das ist das andere Problem daran, dass, und deswegen glaube ich nicht, dass das die Strategie ist, weil solche Gerichtsprozesse natürlich einfach eine Zeit brauchen. Und wenn wir uns nur darauf ausruhen und warten, bis das alles über Gerichte geklärt wird, dann sind wir halt schon, dann ist es plötzlich 2030 und dann sind die Klimaziele, die wir vor Gericht verhandeln, schon längst verfehlt oder eben eingehalten, wenn es gut läuft. Und insofern glaube ich, dass wir das natürlich auch machen, weil das ein Werkzeug ist von vielen, was wir nutzen können und ja auch, das ja nicht nur eine Sache ist, die in Deutschland oder in Europa passiert, sondern weltweit wurden in den letzten Jahren über 2000 Klimaklagen verhandelt, und kann auch immer wieder total gut funktionieren. Also das Verfassungsgerichtsurteil von 2021 war natürlich total historisch für uns, weil es ging ganz viel ja um diese intertemporalen Freiheitsrechte, aber kurz gesagt wurde uns ein Recht auf Zukunft zugesprochen als junge Generation. Das war natürlich total mächtig und hat dann dazu geführt, dass die deutsche Bundesregierung ihr Klimaziel nach vorne ziehen musste. Und auch das, und das möchte ich nochmal betonen, war aber ja auch nur möglich, weil sich die gesellschaftliche Lage so verändert hat. Also natürlich reagiert auch ein Gericht und macht die Normen davon, was jetzt eigentlich, wie man genau solche Rechte auslegt, daran fest, nicht vielleicht wie eine spezifische Debatte ist, aber wie eine Hegemonie sich verändert von, worauf haben eigentlich junge Menschen ein Recht und worauf nicht. Und insofern glaube ich, dass man über Gerichte alleine quasi niemals den Druck auf der Straße oder das Engagement von PolitikerInnen in Parlamenten ersetzen kann, sondern wenn, dann können wir damit nur ergänzen, was wir sonst tun. Und eigentlich ist das jedes Mal ist das eigentlich jedes Mal total schade, wenn wir das als Werkzeug anwenden müssen. Das tun wir auch eigentlich immer nur, das tun wir auch immer mit einem großen Verantwortungsgefühl, weil ich glaube, es gibt so eine Idee, dass wir irgendwie gerne die ganze Zeit zu Gerichten rennen und irgendwelche Klagen beschließen. Und das, genau, das machen wir eigentlich immer nur als quasi Maßnahme, wenn wir das Gefühl haben, wir haben alle anderen Maßnahmen eigentlich schon verwendet und ausgetestet und so weiter. Und insofern würde ich das auf jeden Fall nicht als irgendwie neue Welle der Klimabewegung bezeichnen, sondern das ist etwas, das wir auch schon seit Jahren machen und was wir auch weiterhin machen werden, aber quasi immer nur als ein Werkzeug von vielen, ein Weg von vielen, über den wir mehr Klimaschutz bekommen können.
Dankeschön. In unseren Fragen ist, dreht auch jemand die Frage um und die gebe ich jetzt an Delara zurück. Was macht das denn für eure Arbeit im Europaparlament? Was machen die Klagen denn? Also merkt ihr das? Merkt ihr, dass das die Kommission dann anders verhandelt, dass die Mitgliedsländer anders verhandeln, wenn jetzt hier Druck von der Seite der Gerichte kommt?
Ja, ich glaube, dafür kann man das, ist es noch nicht so ein verbreitetes Phänomen. Vor allen Dingen, weil wir ja wissen, dass der Rechtsruck in einigen europäischen Ländern dazu führt, dass Recht bekommen nicht einfacher wird, weil ja eben da auch aktiv an Rechtsstaat, an Rechtsstaatlichkeit geschraubt wird. Und da müssen wir, glaube ich, also glaube ich halt diejenigen, die man eigentlich mobilisieren muss für mehr Klimaschutz. Also wir haben sehr viel über Menschen, die vielleicht auch mit Klimaschutz gerade soziale Ängste verbinden. Die wird man damit, glaube ich, nicht mobilisieren. Deswegen ist die Mobilisierungsfrage und das, die Motivationsfrage für mich eine andere. Und das ist auch das, was mich wirklich rasend macht bei den Konservativen und Rechten. Weil die ja so tun, als würden sie das blockieren, machen, weil sie Menschen, die Angst vor der Zukunft haben und vor den Veränderungen, die anstehen, helfen wollen damit. Aber das, was sie ja eigentlich tun, ist das Geschäftsmodell derjenigen, die eben auf Ausbeutung von Natur, Mensch und unserem System ihre Geschäftsmodelle aufgebaut haben, ihre Geschäftsmodelle verlängern können. Also die eben gerade nichts dazu beitragen, dass diejenigen, die gerade mit Unsicherheit in die Zukunft schauen, wirkliche Perspektiven haben können. Deswegen glaube ich, ist der Weg über Gerichte einer, der in einem Rechtsstaat, der da ist und der gut ist und den man auch nutzen sollte. Aber er ist nicht das, was politische Veränderung ausschließlich und Mobilisierung von denjenigen, die momentan eben nicht gehört werden oder die eben vielleicht auch auf diese, ich sag's so, Rattenfänger von den Rechten reinfallen, weil es eben so schön einfach klingt. Wenn wir alles zurückdrehen, dann wird es vielleicht nicht schlimmer. Das ist das, was, glaube ich, das Mobilisierungsproblem ist. Und da könnten wir, glaube ich, nochmal einen komplett anderen Abend füllen damit, weil das ist, glaube ich, die entscheidende politische Frage. Wie kriegt man Klimaschutz eigentlich von sowas Notwendigen, Abstrakten hin zu etwas, was Leute, die halt Zukunftsängste haben, mit ihrem Alltag verbinden können? Und da ist, glaube ich, die Kluft, die die Rechten gerade mit ihren Angst machen und nicht mit ihren Lösungen füllen. Und da müssen wir eben gegenhalten.
Ich kann mal aus eigener Erfahrung sprechen. Bei meinem Papa hat Balkonsolaranlage super funktioniert. Also so an der Energiewende teilhaben, Strompreise reduzieren, Geld sparen, kein Geld mehr an die Stadtwerke überweisen. Das sind so ganz konkrete Dinge. Will ich nur mal einwerfen, habt ihr ja auch viel im Europaparlament dazu gemacht. Wir haben jetzt noch eine Minute, ihr habt alle Folgetermine, deswegen machen wir jetzt gleich Schluss. Ich will aber Micha da noch mit reinnehmen für ein letztes Wort. Ich würde mit euch so gerne noch mal drüber sprechen. Eigentlich, das schaffen wir aber nicht mehr, wie das eigentlich, was diese politische Situation eigentlich für die Arbeit im Europaparlament bedeutet, weil ihr kriegt morgen um 8 Uhr letztlich einen Koalitionsvertrag vorgelegt, dem ihr entweder zustimmen könnt oder den ihr ablehnen könnt. So, also wenn man das jetzt mal mit dem Bundestag vergleicht, da wird Monate darüber verhandelt, wie eine Koalition aussieht. Ihr müsst jetzt eingehen oder eben nicht. Das ist noch eine andere Frage, aber ich finde, das ist schon, so, ist schon eine spannende demokratische Situation gerade. Das ist schon ein bisschen, morgen ist es friss oder stirb. Und vielleicht Micha dazu noch mal, was das mit einem so macht. Man ist ja gewählt und ihr habt ein Mandat und dann habt ihr morgen um 8 Uhr da was vorlegen und dann ist es ein Ja oder Nein. Nachverhandeln ist nicht, weil wenn ihr nicht von der Leyen stimmt, dann kann sie auch nicht mehr antreten. Sie hat ja nur eine Chance. Vielleicht da noch mal in der Zuspitzung und dann Schlusswort und dann gehen wir.
Ja, nur diese eine kleine Frage
Ja, das ist
eigentlich,
eine kleine Frage. Ja,
was
Entschuldigung.
demokratisch bedeutet für die Institutionen und Europa insgesamt. Also ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Das ist ja nicht nur wir, sondern wenn wir eines gelernt haben in den letzten Jahren, dann, dass eben es dann funktioniert, wenn es nicht einfach nur bürokratisch durchexerziert ist, sondern dass die Gesellschaft mitgenommen werden muss. Also du kriegst keine Mehrheiten hin, wenn du nicht irgendwie sozusagen eine gesellschaftliche Bewegung dafür hast. Und wir lesen das dann, aber es gab noch keine Debatte darüber. So, es gab aber auch überhaupt super wenig Debatte über Europa insgesamt in diesem Europawahlkampf. Also von daher ist es sozusagen vielleicht ein Symptom davon, was wir für einen Demokratiedefizit haben, aber auch in der Art und Weise, wie wir über Europa reden, über die Diskurse, was wir für ein Missverständnis davon haben, wie wenig Europa ernst genommen wird, obwohl es so zentral wichtig ist. Also von daher ist es ernüchternd. Gleichwohl haben wir natürlich schon ein bisschen darüber geredet, was da so drinstehen kann, und wissen natürlich so ein bisschen darüber Bescheid. Aber ja, ich glaube, da muss Europa noch viel gehen, um sozusagen, um wirklich transparent zu werden. Und Europe Calling, vielleicht ist es ein schönes Schlusswort, ist ja genau das Ding, wo wir versuchen, damit irgendwie raus aus unseren Büros in Straßburg zu kommen und rein auch in die Wohnzimmer der Menschen. Und es ist ein Anfang.
Danke vielmals. Ja, und danke, dass ihr heute Abend bei diesem Abend dabei wart. Wie gesagt, wir hatten eine Stunde, haben wir die Zeit, glaube ich, gut genutzt. Europe Calling geht in die Sommerpause jetzt aber wirklich. Wir sind so um 20., 22. August wieder da. Dann beginnen wir gleich mit einem Update, was alles so über den Sommer passieren wird, mit Lynn Selle von der Europäischen Bewegung Deutschland. Die könnt ihr alles fragen. Und dann gibt es weitere viele Webinare. Wir versuchen auch die vielleicht neue Kommissionspräsidentin dann mal zu bekommen, vielleicht für unser 200. Event. Wir werden sehen. Also ganz herzlichen Dank an alle. Schön, dass ihr da wart, dass ihr euch Zeit genommen habt. Kommt gut nach Hause, wenn ihr irgendwo dazwischen hängt. Und noch viel Erfolg in Straßburg und euch morgen eine gute Entscheidung. Ich beneide euch nicht darum. Das, glaube ich, kann man ganz
Ihr
deutlich
werdet es
sagen.
morgen Abend auf jeden Fall wissen.
Ja, ist schön. Sehr gut.
Vielen
Wann
Dank
kommen die
für die Einladung.
Ergebnisse? Wann müssen wir aufs Handy gucken?
13 Uhr wird gewählt.
13 Uhr
Ja.
wird gewählt, aber schriftlich, oder? Das heißt, es wird mal ausgezählt, also irgendwann
Also
nach
Stunden
13 Uhr.
später.
Wunderbar. Also, dann
Viel
schönen
Erfolg.
Abend euch allen. Bis
Dankeschön.
zum
Alles
nächsten Europe
Gute.
Calling. Schönen Sommer. Ciao.
Tschüss. Ciao.
Tschüss, schönen Abend.